Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Convers. Wir sind mitten in den 7 Todsünden drin und haben heute mal wieder so eine von den ganz, ganz fleischlichen Todsünden auf dem Programm. Wir reden nämlich über Völlerei, latinisch Gula. Völlerei ist ja irgendwie auch wieder so ein altes Wort. Also, man könnte ja kaum sagen, hey, komm Sibyl, wir treffen uns und machen ein bisschen Völlerei. Aber ganz sicher entstehen doch irgendwie ein, zwei Bilder. Ich weiss nicht, wie ist das bei dir, Sibyl, wenn du jetzt Völlerei hörst, was ist so dein erste Bild, wo hast du im Kopf?
Ich habe tatsächlich so Bilder, wo man glaub, so aus der Kunst kennt, weißt, wo so, ja. Wo so sehr füllige
Menschen.
Ja, wo so fast so ein bisschen in Schweins Manier da, also so mit einem Gesicht als Schwein gibt es
ja,
doch,
ja,
wo gibt's. Dann da sitzen und so die Arme und Beine vom Körper abstehen und so, sie sitzen leicht nach hinten gelehnt auf dem Stuhl und aha. Der Tisch vor ihnen ist reich gedeckt,
genau.
Und eigentlich sieht es aus, als wären sie schon satt, aber der Tisch ist immer noch reich gedeckt und sie sind immer noch am Essen. Also das ist so das Bild, das mir entgegenkommt. Aber wenn du sagst, heute würden wir wahrscheinlich nicht mehr sagen, du, was meinst du, Samstagabend machen wir Völlerei. Es
ja.
Ist natürlich tatsächlich so, aber ich frage mich dann, weißt du, zum Beispiel Netflix und Chill nicht auch so ein bisschen in diese Kategorie
ja,
geht.
Ja, ja.
Also dort hast du vielleicht sogar zwei sogenannte...
Gell?
Genau, ja, und das ist ja immer, also Netflix und Chill ist doch immer auch noch verbunden mit, man haut auch noch Essen dazu rein.
Mhm.
Und
mhm.
Dort hast du eigentlich zwei Todsünden miteinander. Faulheit und Völlerei, die vielleicht sogar tatsächlich irgendwo einen gewissen Zusammenhang haben. Also ich glaube, wir haben so den Ausdruck vom jetzt einfach mal über einen längeren Zeitraum essen, ohne dass es Hungergefühl da wäre, in sich reinhauen. Das haben wir schon auch noch in unserem Sprachgebrauch. Wir nennen es einfach nicht Völlerei, sondern eben zum Beispiel Netflix und Chill.
Ja, ich denke natürlich so an Festtage über Weihnachten. Weißt du, so die ganz, ganz gesundheitsgefährdende Brücke zwischen Heiligabend und Silvester. Wo man sich irgendwie gefühlt fast gar nicht mehr bewegt, sondern eigentlich sich einfach nur so von Bankett zu Bankett und Apero zu Apero schleppt. Und irgendwie im 1. Januar einfach weiss, jetzt ist Detox, weil sonst gibt es kein ganzes Jahr mehr für mich.
Genau, und das macht man ja tatsächlich, ich sage jetzt mal, die vielen Schlemmereien, die tut man ja tatsächlich zu sich nehmen, immer unter der Verheißung, ab dem 1. Januar wird ja dann alles anders,
genau.
Und darum darf ich jetzt noch. Also ich glaube eben, das würde in der Sommerzeit gar nicht funktionieren, weil dort fehlt so die Zäsur von dem neuen Jahr, von dem neuen Jahresanfang, wo man ja immer wieder sich selber dann sagt, ja, und im neuen Jahr mache ich das dann nicht mehr, aber darum darf ich jetzt eben noch. Darum funktioniert das, glaube ich, auch so gut. Also es sind nicht nur die Festtage, sondern es ist auch so das Gefühl von jetzt noch, im alten Jahr mache ich es jetzt noch, aber im neuen Jahr wird dann alles anders. Ich glaube, es ist ja auch so, dass nie Fitnesscenter Anmeldungen so hoch
verrückt.
Sind. Wie,
genau.
Oder plötzlich tun alle Heftchen, Diättipps publizieren, das ist glaube ich auch so
der High Season. Grüne Smoothies so. Werden verkauft wie nie.
Genau.
Yeah.
Und es ist natürlich schon interessant, dass wir uns ja entweder als Belohnung gerne etwas gönnen, oder wenn man sagt, jetzt habe ich so lange verzichtet, das ist
ja
so ein bisschen das Prinzip vom Fasten, oder? Dass man sagt, nach einer Fastenzeit, also das Fastenbrechen, Ostersonntag oder so, wenn wir die Fastenzeit vorher eingehalten haben, so ein bisschen das ist das, was das dann akzeptiert ist, also ich habe mir das jetzt verdient, dass ich jetzt auch mal noch wieder darf über die Stränge schlagen. Oder man erlaubt sich das über die Stränge schlagen, weil man eben so eine zukünftige Fastenzeit in Aussicht stellt. Also, dass man das über die Stränge schlagen zum Alltagsthema macht, das glaube ich, das tut sich kaum jemand erlauben.
Ja, ich glaube sogar, dass so die Rhythmisierung, die man sonst auch im Kirchenjahr hatte, also so mit einer Adventszeit, die ja eigentlich auch eher eine Art Fastenzeit ist,
genau.
Oder mindestens sehr eine besinnliche, zurückhaltende Zeit, wo nachher der Heilige oben um Weihnachten kommt, wo man wieder richtig raushält. Und nachher kommt so die ganze Passionszeit, die ja eigentlich auch eine Fastenzeit ist, wo dann endet mit Ostern und einem grossen, reichhaltigen Essen. So. Ich glaube, dass man das so in einen Wochenrhythmus hat gebracht bei vielen Leuten im Lifestyle, dass man nämlich irgendwie so Tage hat, wo mit lauter Proteinshakes und ganz, ganz besonders gesunder Nahrung verbracht werden. Und dann gibt es die sogenannten Cheat Days. Dort kannst du dann im Prinzip wieder alles kompensieren, was du vorher darauf verzichtet hast. Ich stelle mir das wirklich so als eine der traurigsten Existenzformen vor, die es gibt. Also, wenn ich mir so vorstelle, weißt du, dass so irgendwie sagst, 6 Tage in der Woche bin ich am Leiden und halte mich zurück. Und dann gibt es den einen Tag, der toll ist. Ich frage mich, kannst du das denn wirklich geniessen? Also, weißt du, wenn du dann nachher so mit deiner Packung Chips von Netflix hockst und das so reindrückst, kannst du dann wirklich so denken, jawohl, es hat sich gelohnt, dass ich 3-mal im Fitnessstudio war und mich von flüssigem, grusigem Eiweißpulver ernährt habe, 6 Tage lang. Oder müsstest du eigentlich einfach sagen, shit, ich habe eine krasse Essstörung entwickelt. Ich weiss nicht.
Ja, es ist sicher einfach, wenn das eine noch das andere irgendwo, sage ich jetzt mal, ein entspanntes Essverhalten oder ein entspanntes Verhältnis zum Essen, sondern das sind ja dann wie zwei Extreme. Und ich glaube auch, schön wäre ja, man hätte irgendwo ein bisschen ein entspanntes Verhältnis zum Essen. Und interessant ist ja, dass das Tugend, wo der Todsünde entgegengestellt wird, ist die Mäßigung, oder? Also genau. Völlerei, Mäßigung, Essen heisst immer auch irgendwo Mass halten. Und ich glaube, da hat es schon etwas Wahres drin. Ich finde es übrigens auch spannend, warum überhaupt Völlerei einmal zur Todsünde erklärt worden ist. Das hat ja unterschiedliche Gründe. Also einerseits ist es wieder das, was wir auch bei der Wollust schon hatten. Also so ein bisschen, man darf sich doch den körperlichen Bedürfnissen nicht einfach so hingeben. Man muss doch, der Geist steht doch über dem Körper und man muss sich doch disziplinieren. Und also ein bisschen die Abwertung von den körperlichen Bedürfnissen. Es hat sich auch so, Völlerei hat einen irgendwo auf die Stufe von einem Tier gestellt, oder? Also Tiere sind die den körperlichen Bedürfnissen ungehindert nachgehen, sei es im sexuellen Bereich, aber sei es zum Beispiel eben auch beim Fressverhalten, ich sage das jetzt extra so. Das andere ist aber, und das finde ich schon auch noch spannend, und ich glaube, das hat dann tatsächlich etwas sehr Wahres und sogar auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Wer so frisst, der ist jemand, der unter Umständen nicht teilt. Oder? Also wer so in sich hineinhaut, und das muss man sich jetzt auch bewusst sein, dass es über viele, viele Jahrhunderte und natürlich auch heute noch in leider zu viel Gegenden auf unserer Erde Leute zu wenig zu essen haben. Und wenn dann jemand so reinhaut, anstatt zu teilen, anstatt sich bewusst zu sein, hey, das Essen, das muss für alle langen, dann ist das irgendwo auch ein Nicht-Einhalten von der christlichen Nächstenliebe und vom Gebot, eben auch auf den anderen zu schauen und auf dem seine Bedürfnisse. Also das ist sicher auch noch ein Grund gewesen. Und dann, das führt wieder zum ersten zurück, wer so frisst, der hat auch so Sex. Also der gibt sich auch da sind wir wieder bei den körperlichen Bedürfnissen. Also der gibt sich eben auch, der ist auch hemmungslos und unersättlich in der Sexualität.
Also sind also so die römische Orgie, oder?
Genau.
Wo gerade beides zusammenkommt.
Oder? Ja, aber das ist natürlich etwas Wichtiges, was du ansprichst. Ja. Oder? Das ist tatsächlich so. Also längere Zeit hat die Völlerei oft in einem Setting stattgefunden, wo sie gleichzeitig auch noch mit dem Befriedigen von sexuellen Bedürfnissen einhergegangen ist oder passiert ist. Also die Orgie, die du angesprochen hast, das ist tatsächlich etwas, was so stattgefunden hat, wo man einerseits gefressen, ich sage es jetzt extra nochmal so, und ich könnte jetzt andere Worte mit sagen, oder? Also man hat gefressen und das miteinander und das ist dann natürlich auch entsprechend darum miteinander in Verbindung gebracht worden und kritisiert worden.
Das Ganze hat ja auch noch so einen biblischen Ursprung in einer ganz grossen archetypischen Erzählung, nämlich mit Sodom und Gomorra. Dort gibt es ja ganz verschiedene Auslegungstraditionen, die sich nachher dann noch die Geschichte angehängt haben. Und eine, die vor allem im Islam wichtig geworden ist, aber auch im Christentum grosse Verbreitung gefunden, ist so die Idee gewesen, dass gar nicht jetzt die Völlerei im Sinn von einem masslosen Essen das Problem ist gewesen, also wo die beiden Boten von Gott, oder, nach Sodom geschickt werden, Also ist dort weniger das Problem gewesen, dass die Leute so ausschweifend gelebt haben, sondern dass sie nicht gastfreundlich waren. Also die haben nicht teilen. Mhm. Und die haben die Gäste schlecht behandelt. Also einmal durch das, dass sie haben probiert, sexuell zu nötigen. Das ist ja nachher etwas, wo nochmal über eine ganz andere tragische Tradition so komisch ja, zusammengesetzt worden ist mit dem Thema Homosexualität. Aber da können wir jetzt gerade nicht aufrollen. Aber das andere ist tatsächlich das mit der Völlerei, wo du hast gesehen, man hat denen nicht Essen angeboten und nicht Trinken angeboten. Mhm. Und das ist so ein ganz schwerer moralischer Verstoß. Findet sich ja übrigens so ein bisschen angelehnt wieder im Neuen Testament, oder? Wenn Jesus so über die Endgerichtsszene schwätzt und sagt, und zu denen würde ich sagen, dir haben wir Essen gegeben, wo ich Hunger hatte, und zu trinken, wo ich Durst hatte. Also anscheinend ist so die Gastfreundschaft etwas ganz, ganz Zentrales, wo so ein bisschen wie ein Gegengewicht ist zu dieser Gula, zu dieser Völlerei.
Und die Gastfreundschaft wird ja in vielen Kulturen auch heute noch sehr stark so gelebt. Dass ich kann mich erinnern, zum Beispiel in Jordanien, wenn man irgendwo angekommen ist, es ist einem immer sofort etwas zu essen und etwas zu trinken angeboten worden. Also das gehört dort wirklich dazu, wenn man irgendwie in einer Art und Weise Besuch empfängt, dann gibt es etwas zu essen und etwas zu trinken. Etwas, was wir manchmal als Schweizerinnen und Schweizer vielleicht nicht immer so erleben.
Ja.
Das ist aber in anderen Kulturen wird das wirklich als Affront empfunden, wenn man irgendwo eingeladen ist und es wird nicht grosszügig auftischt und Tee angeboten und so weiter. Also ich glaube, das ist in vielen Kulturen immer noch vorhanden. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass unsere ganzen Tischmanieren, die wir haben, also dass man zusammen am Tisch sitzt, dass man mit Messer und Gabel und Löffel isst, dass man aus dem Becher trinkt, dass man vom Teller isst, dass das auch damit zu tun hat, dass man gesagt hat, die Völlerei, die muss man irgendwie eindämmen. Mhm. Und darum hat man dem Ganzen versucht, einen Rahmen zu geben, in dem es akzeptiert war, so zu essen. Ja. Aber das hat müssen, oder? Also man kann sich das ja vorstellen, wenn man mit Messer und Gabel isst, dann isst man anders, wie wenn man das mit der Hand irgendwie reinhaut und so. Genau. Das ist tatsächlich gesitteter und man isst in dem Sinn langsamer. Und die Tischmanieren, die hat man eingeführt, um dieser Völlerei versuchen, dieser Völlerei irgendwo einen Rahmen zu geben, dass die nicht mehr ganz so überborden kann. Ja. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass das tatsächlich ist, wenn man Louis Gatoch oder so denkt, oder, was die, ich sage es nochmal, gefressen haben, weil es ist wirklich ein Fressen gewesen. Und auf der anderen Seite vom Palast, respektive außerhalb der Palastmauern, sind die Leute verhungert. Genau. Dann kann man die Völlerei, die Kritik an dieser Völlerei auf jeden Fall verstehen. Man weiss ja dann auch, ist das er gewesen, oder Louis Gatoch gewesen, ihm dann gesagt haben, schau mal, da dein Volk verhungert.
Seine Frau.
Weißt du, das war seine Frau, die gesagt hat, dann sollen sie halt Kuchen essen.
Ja, dann geben sie doch Kuchen, Mann.
Ja, also einfach überhaupt kein Bewusstsein dafür, was es heisst, nichts zu essen haben. Also die Dekadenz
ist aber sehr umstritten, dass sie das wirklich gesagt hat. Aber das ist natürlich wirklich so eine Story, die für die Zeit steht. Genau.
Ich glaube einfach die Haltung dahinter, oder? Ob sie es jetzt gesagt hat oder nicht, die Haltung dahinter haben die tatsächlich an den Tag gelegt. Und da, muss man sagen, hat die Kritik an der Völlerei auch heute noch eine absolut, gesellschaftspolitische Gültigkeit. Ich meine, es verhungern immer noch Leute auf dieser Welt, weil wir nicht Mass halten können. Es verhungern Leute auf dieser Welt, weil wir das Gefühl haben, wir müssen jeden Tag ein Fleisch auf dem Tisch haben und dann damit entsprechend Monokulturen und so weiter. Wir müssen nicht zu tief da drin rein, aber es ist ein Problem, dass die einen zu viel haben und nicht Mass halten können und die anderen zu wenig haben. Natürlich ist es komplexer, aber es hat
das eine ist das globale Phänomen von ungerechter Verteilung. Das andere ist auch wirklich das, wenn man an die ganze Massentierhaltung denkt, oder? Mhm. Weil also, sich irgendwie so eine mittelständische, normale Familie jede Woche an 7 Tage in der Woche kann Fleisch leisten kann, hat natürlich einfach damit zu tun, dass wir Tiere wie eine Ware behandeln, die ihnen eigentlich auf keine Art und Weise gerecht wird. Und es ist eigentlich am Schluss ziemlich egal, welche Labels dass wir draufkleben. Wir machen dort etwas ganz grundlegend falsch. Ich glaube, das ist wirklich klar. Und ich glaube auch, dass das immer wieder so zu Boomerang-Effekt führt. Also, dass es Krankheiten gibt, die sich durch das ausbreiten unter uns. Und ich meine das jetzt nicht irgendwie, weißt, als moralischen Tuner-Gen-Zusammenhang, sondern einfach, wir leben nicht als ein Teil von dem ganzen Ökosystem, wo wir sind, entfremden uns von dem und das macht uns krank und das führt zu Volkskrankheiten. Und das kriegt man, glaube ich, irgendwie schlecht weg. Also das, da, ja, ich meine das wirklich nicht in einem moralistischen Sinn oder so, geschieht uns ja recht oder so, sondern einfach, das ist wahrscheinlich einfach die reale Folge von dem, wie wir leben im Moment.
Also ich nicke die ganze Zeit, ja, ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch wissenschaftlich, oder es ist wissenschaftlich relativ gut belegt, dass so Pandemien, wenn wir nicht einen anderen Umgang oder einen anderen Umgang mit unserem Essverhalten, respektive mit dem, was wir essen, finden, und wenn wir nicht aufhören, Lebensmittel in dieser Art und Weise wirklich herzustellen, das ist ja irgendwo ein industrieller Herstellungsprozess. Das Leiden von diesen Lebewesen, das ist das eine, das ist ganz grässlich. Das andere ist aber auch, was die Industrie sonst, eben, wenn man die Monokulturen anschaut, von Soja als Futtermittelproduktion und so, da hängt ganz viel dran, was einfach ganz schrecklich ist. Und ich weiss noch, wo das Coronavirus so am Horizont auftaucht ist und es klar geworden ist, das könnte, glaube ich, eine Pandemie geben. Ein super Beitrag, ich glaube, in der Republik gelesen, von einem Virologen, der gesagt hat, die Pandemien, die werden sich jetzt häufen. Da kommt immer wieder etwas und wir können ganz froh sein, ist es das Coronavirus und nicht etwas viel Tödlicheres. Ja, natürlich. Der hat gesagt, das ist ganz klar zurückzuführen auf die industrielle Produktion von Lebensmitteln und industrielle Produktion von fleischlichen, von tierischen Lebensmitteln.
Genau.
Darauf sind die Pandemien zurückzuführen. Mhm. Und das, mit dem müssen wir entweder lernen leben, dass es immer wieder so Pandemien gibt, oder hoffentlich endlich etwas ändern.
Es gibt ja aber irgendwo auch noch so in einer existenziellen, persönlichen Dimension vielleicht das Thema Völlerei. Also ich kenne das so auf zwei Arten. Eine Art probiere ich wirklich immer wieder zu überwinden. Das ist so die Vorstellung, weißt, vom Mangel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das nicht, wenn man am Tisch hockt und zusammen isst und irgendwie aus dem Topf schöpft. Dort mache ich mir irgendwie die Sorgen nicht. Dort ist irgendwie alles gemütlich und das Essen steht vor der Nase. Aber ich kenne das manchmal bei Buffets.
Bist du eine Buffet-Fräse?
Hey, ich weiß nicht. In ganz vielen Fällen gelingt es mir, dass ich das gut handeln kann und mich kann sagen, Stefan, du bist erwachsen, jeden Monat verdienst du Geld, du kannst einfach wieder zu einem Buffet gehen, du musst dich jetzt nicht entmutigen. Und trotzdem passiert das, also es ist mir wirklich so, als Teenie ist es mir ständig passiert, aber es passiert mir amigs immer noch, dass wenn das alles so dort liegt und hinter mir ist eine lange Schlange, dass ich dann einfach denke, ich möchte eigentlich nicht nochmal anstehen. Aber ich kann jetzt zum Beispiel das Küchli nicht probiert haben. Und dort hat es nachher noch die ganzen feinen Dessert-Dinge. Also ich bin wirklich so der Typ, der immer noch mit knapp 40 im Stand ist, einen Teller zu haben mit Salzigem, einen Teller zu haben, der ein Käse-Teller ist, und einen Dessert-Teller mit Süßem und drei Teller so zu balancieren an meinem Platz. Obwohl ganz offensichtlich das nicht die Idee war von diesem Buffet.
Aber ist das die Angst vor dem Mangel oder die Angst, etwas zu verpassen? Weil das finde ich nicht ganz gleich. Ja. Es kann ja die Angst sein, ui, ich komme morgen nichts mehr zu essen über, also haue ich jetzt heute noch rein.
Nein, das ist oder nicht.
Das ist es eben nicht. Sondern es ist die Angst, ich könnte verpassen. Es hat jetzt da drei Küchli und ich will eigentlich wirklich von jedem probieren. Genau. Weil sonst weiss ich dann unter Umständen nicht, weil es das Feinste war und vielleicht entgeht mir da ein guter Gaumenschmaus. Und ich glaube, das ist eben so ein das Problem vom Buffet. Ich will von allem probieren.
Du siehst alle Möglichkeiten, oder? Mhm. Und weisst einfach, mein Teller ist begrenzt.
Und das ist ja auch etwas übrigens, wo wir in unserem Essverhalten, denke ich, sehr als problematischen Faktor leider irgendwo haben. Nämlich, wir wollen alle Lebensmittel zu jeder Zeit zur Verfügung haben.
Ja, das
also,
stimmt.
Dass wir jetzt im Dezember nicht Erdbeertürtchen essen können, das finde ich wirklich ein Beschneid, oder? Das ist dann so ein bisschen, das beschneidet doch unsere Freiheit. Genau. Ich muss doch Gottfried Stutz auch wenn ich Erdbeertürtchen essen will, dann will ich Erdbeertürtchen essen, auch im tiefsten Winter.
Ja,
und das ist natürlich echt ein Problem. Also, dass wir nicht mehr saisonal essen, dass wir halt, im Winter gibt es einfach, ich weiss nicht, Kohlsalat oder so. Und im Sommer gibt es dann Erdbeere. Ja. Das fände ich wichtig, dass wir da wieder zurückkämmten. Dass wir uns bewusst sind, die Lebensmittel sind saisonal und es ist nicht alles zu jeder Zeit verfügbar. Und ich glaube sogar, das würde unserem Genuss zuträglich sein. Weil wir haben es vorher davon gehabt, dass es dann etwas Spezielles ist, dass man dann an Feiertag ein bisschen mehr kann essen oder ein bisschen üppiger essen. Und das geniesst man ja dann. Und ja. Es ist doch ein Genuss, dass es Erdbeere nur, sage ich jetzt, in 3 Monaten vom Jahr gibt.
Ja, das stimmt.
Dann geniesst man es doch auch wirklich. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen das ritualisierte Essen, wo in dem Jahresrhythmus drinnen ist, also dass es eben im Sommer mehr und andere Früchte gibt als im Winter. Ja. Ich glaube, das tut uns sogar gut, weil so eine Uniformität, wo das alles ist zu jeder Zeit verfügbar mit sich bringt, die ist gar nicht attraktiv.
Weißt, ich glaube, vor allem, es führt gar nicht dazu, dass man nachher mehr verschiedene Sachen isst, sondern ich glaube, es führt einfach dazu, dass man zum Beispiel fast kein Kohlgemüse isst oder so. Mhm. Und es gibt ja aber mittlerweile wirklich ganz, ganz viele Menschen, Köche und Kochbücher, was sich genau mit dem Thema auseinandersetzen und wirklich so die saisonale Küche promoten und Slow Food promoten und so. Und ich glaube, dort sind wir insgesamt schon so auf einem Weg, wo man sich dessen wieder viel bewusster wird. Also dort habe ich das Gefühl, das läuft schon insgesamt gut. Und ich glaube auch, dass wir grundsätzlich so in einer Kultur sind, wo eigentlich sagt, es ist gut, wenn man sich an einem Buffet beherrschen kann. Also, wie es jeder schräg angeschaut, wie drei Teller balanciert. So. Also, kenne ich mindestens so. Es gibt aber noch so das andere Phänomen. Und ich glaube, dort. Ich weiß eben noch gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Aber ich habe das manchmal so, dass ich so finde, so ab und zu, ich mache jetzt so Gänsefüßchen in die Luft, belohnt man sich. Und mit dem meine ich dann, weißt du, so, man hat einen oben, wo man einfach auf gar nichts schaut. Und bei mir hat das sehr oft dann auch so zu tun, weniger mit dem, was ich esse, sondern mehr mit dem, was ich trinke. Und dann muss die Nacht auch wirklich bis am Morgen um 3 gehen. Man muss einfach zu Boden gehen. Und man weiss schon, man wacht am nächsten Tag mit Kopfweh auf und denkt so, wieso habe ich das gemacht und so. Aber es ist schon fast so vorsätzlich, weißt, dass man auf das zusteuert, weil man so findet, ich habe es doch sonst irgendwie immer im Griff, ich mache es sonst immer richtig, aber jetzt gibt es irgendwie so den einen oben, wo man einfach einmal, ja, man könnte vielleicht irgendwie sagen, die Zelle rauslässt oder so.
Mhm. Ich glaube schon, dass das vielen Menschen so geht, dass sie ein Bedürfnis haben. Das kann ja ganz unterschiedlich dann sich äußern. Einfach einmal loslassen. Einfach einmal, du hast jetzt gesagt, so rauslassen, was auch immer das heisst. Einfach einmal, es geht glaube auch da um ein Durchbrechen vom Alltag. Um ein Durchbrechen von dem, wo wir uns sonst alltäglich daran halten, sage ich jetzt mal. Und einfach einmal so ein bisschen schauen, was passiert, wenn ich loslasse. Ich glaube auch, dass das etwas noch zu tun hat mit dem, wie alt man ist. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass das Bedürfnis nach dem Loslassen und Probieren herauszufinden, was passiert, wenn ich loslasse, dass das etwas ist, was man eher in den jüngeren Jahren macht und irgendwann für sich vielleicht auch weiss, du weißt, um jetzt bei deinem Thema zu bleiben, wo du vorher angesprochen hast, kein Kater vom nächsten Tag macht das. Also der ist so viel schlimmer als das, was du eigentlich erlebst in dieser Zeit, wo du dann eben nicht Mass haltest. Irgendwann hast du doch die Erkenntnis und denkst, mir ist es wirklich lieber, ich gehe um 12 Uhr ins Bett und wache mit klarem Kopf auf.
Genau.
Das ist aber vielleicht auch etwas, was man muss erleben und was man muss erfahren und was man hoffentlich dann auch irgendwo aus dem lernt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Kohelet. Alles hat seine Zeit, aber das einmal zumindest an einem gewissen Zeitpunkt vom Leben das Bedürfnis da ist. Ich glaube, das ist schon so. Oder dass es auch immer wieder vielleicht mal so fester gibt, wo das so ist.
Ja, genau.
Oder?
Genau.
Ich glaube, das ist gerade vielen Leuten so, dass sie das so haben. Ja.
Also weißt, ich muss so sagen, es gibt für mich so wie zwei Arten von dem Ganzen. Das eine ist irgendwie so das Ausgelassene, das Zeit haben, das nicht müssen auf die Kinder schauen, das auch schon weisst, am nächsten Tag kannst du auch einfach bleiben liegen und ausschlafen. Und so. Das ist das, was ich eigentlich gut finde. Und ich glaube, dort, das hat tatsächlich etwas mit dem Alter, das sich ändert. Der Preis wird einfach immer höher. Mhm. Also früher hast du irgendwie, also ich habe früher wirklich so Weekends gehabt, wo das zwei Nächte am Stück hast können durchspielen. Und nachher hast du die einfach am Sonntag erholt und am Montag war alles wieder okay gewesen. Und heute würde ich wirklich sagen, nach so einer Nacht, weißt du, einfach so die nächsten zwei Tage sind einfach nicht so geil.
Also, ja, und das wäre es mir einfach nicht wert. Das hat genau. Auch damit zu tun, dass irgendwie, so blöd jetzt das klingt, einem die Lebenszeit wertvoller wird. Also, weißt du,
ja, wenn ich mir vorstelle... Ja, du leidest einfach de facto länger.
Ja, ja, natürlich, klar. Und du willst dich aber auch dem Leiden einfach schlicht nicht mehr aussetzen, weil dir einfach auch der Tag zu lieb ist. Also ich habe auch einfach absolut keinen Bock mehr, wie man das vielleicht in der Studienzeit noch gemacht hat, am Sonntag, am Morgen verhängen und nachher im, also selbst wenn ich das könnte, selbst wenn meine Kinder irgendwie betreut werden und nachher irgendwie binge-watcht man irgendwelche Serien durch. Ich muss wirklich sagen, das ist für mich eine Tagesgestaltung, die ich heute nicht mehr spannend finde.
Voll, voll.
Und also, ich glaube, die gehört eben zu dem Rausch vom Vortag, gehört dann dass in dieser Faulheit sich innen oder in dieser Trägheit versenken. Und auf beides, muss ich jetzt wirklich sagen, habe ich einfach keinen Bock mehr.
Mm. Also weißt, ich merke eben so, ich bin einfach ein bisschen skeptischer geworden beim ganzen Thema. Weil ich finde, es gibt so einerseits wirklich das Tolle von der rauschenden Fest. Also irgendwie eine grossartige Hochzeit, wo man tanzt bis am Morgen. Oder irgendwie eine Klassenzusammenkunft, wo man Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, wieder sieht. Und so. Und das Ganze entwickelt wie eine Dynamik und wird auch erst möglich durch eine Vorfreude, die man mitbringt. Und vielleicht auch eine Bereitschaft von ganz vielen über die Stränge zu schlagen. Und ich finde, das hat etwas Tolles. Und so etwas, finde ich, gehört, also weißt, nur ein gemässigtes Leben, nur irgendwie an seinen Blutdruck denken und früh ins Bett und seine 8 Stunden Schlaf haben. Das wäre jetzt nichts, wo ich würde sagen, doch, das möchte ich. Für mich braucht es solche Highlights. Ich glaube einfach, dass man sich oft auch anlügt bei diesem Thema. Wie es ganz, ganz häufig nicht so ist, dass der oben so grossartig ist, dass man einfach nur schwach bleiben, sondern dass Alkohol so wie eine Eigendynamik entwickeln kann, wo man irgendwie immer mehr davon will. Also schon nur, wenn man sich so vorstellt, was an so Grillöben zum Beispiel passiert. Jetzt ganz normale Männer und Frauen sind dort locker in der Lage, irgendwie 3 Liter Bier zu trinken. Und wenn man sich also so vorstellt...
Könnte, also wenn ich das würde trinken, dann würde ich unter dem Grill liegen.
Ja, eben. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, also du müsstest 3 Liter Wasser trinken, weißt?
Ja.
Dann würdest du doch irgendwann merken, ich glaube, so nach 1,5 Liter hätte ich einfach genug. Und mein ganzer Körper würde irgendwie rebellieren und sagen, es reicht jetzt, Mann, ich kann mich kaum mehr bewegen. Und dort glaube ich eben schon, weißt, dass es oft gar nicht irgendwie so eine freie Wahl ist, zu sagen, ich will jetzt etwas Exzessives erleben, ich will jetzt irgendwie den ganz speziell oben haben, sondern dass das Ganze so wie einer eigenen Logik folgt, wo eigentlich nichts mehr mit Freiheit oder mit Wahl oder mit etwas Bewusstem zu tun hat. So
also ich glaube zwei Sachen, die mir da dazu in den Sinn kommen. Also das eine ist, ich glaube, das Schönste an so Abend ist die Vorfreude drauf.
Mega.
Ich glaube, die Abend lebt von dem, dass man denkt, und heute werden wir ganz ein tolles Fest haben und
ja, mega.
Morgen muss ich nicht aufstehen und so. Und ich glaube, das ist eigentlich, also man stellt sich auch in der Fantasie, in der Vorfreude immer besser vor, als es dann, wenn man ehrlich ist, tatsächlich ist. Also ich glaube, das lebt wirklich einerseits von dieser Vorfreude. Und das andere, was du beschreibst, das denke ich, ist für ganz viele Leute so. Also man hat ja den Spruch, oder sein Glas ruft am nächsten, sein Glas ruft am anderen. Und ich weiss, bei Martin Sutter, irgendwo in einem von seinen, glaube ich, von allen Büchern, beschreibt er mal, dass es für ihn der beste Zustand, den es gibt, ist nach 3 Gläser Champagner.
Ja.
Das ist der beste Geisteszustand, den er sich vorstellen kann. Und er sagt, der Trugschluss ist, dass man meint, jetzt ist es gut, es ist jetzt gut nach diesen 3 Gläsern. Mhm. Es wird doch jetzt wahrscheinlich nur noch besser, wenn ich jetzt noch ein 4 nehme.
Genau, oder? Genau.
Und dann ist es eben, das ist dann das, was eben dann drüber hineingeht und dann wird es nicht mehr gut, es wird niemals besser. Und da sind wir wieder beim Masshalten, oder? Bei der Mäßigung. Das, was müsste gelingen und was wahrscheinlich halt einfach vielen nicht gelingt, ist einfach bei 3 Gläser sagen, es ist gut.
Ja,
und es ist gut, es wird halt, nicht besser. Es wird nicht besser.
Ich finde es halt dort schon noch krass, oder? Dass mir irgendwo, also ich will das Ganze gar nicht moralisieren, sondern eigentlich im Gegenteil. Ich finde so, viele Leute in unserer Gesellschaft haben ein ernstes Problem mit dem Thema. Und trotzdem behandeln wir das aber immer so, wie wenn es etwas wäre, was halt eigentlich einfach nur mit Spass, nur mit Lust, nur mit Freude zu tun hat. Oder? Und dort denke ich nachher manchmal schon so, nein, aber kommt, eigentlich wisst ihr das, das stimmt nicht. Oder weißt du, wie viele Leute gibt es, die so erzählen, das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht, aber immer, wenn man euch sieht. Oder? Und man denkt so, nein, Mann, das ist wahrscheinlich so, wie du irgendwie 2 Wochen in deinem Monat verbringst. Oder? Also, und sich selber auch dabei ertappt, dass man plötzlich, weißt du, jetzt gerade so die Sommerzeit mit diesen ganzen Grillöben oder nachher die Weihnachtszeit mit diesen ganzen Aperos, die sind, wo man einfach merkt, das kann einem mega, mega schnell entgleiten. Und es gibt in unserer Kultur, finde ich jetzt, also ganz speziell so, wie wir leben, gibt es dort fast niemanden, wo man sagt, du, ist noch alles okay mit dir? Oder ist es schon problematisch? Während jetzt Leute, die irgendwie, die grosse Glasse kaufen am Stand, eher das Gefühl haben, dass sie könnten blöd angeschaut werden. Also ich finde, so das ganze Völlerei-Thema ist etwas, das mega, mega verpönt ist in unserer Kultur, aber wo irgendwie so im Bereich von legalen Drogen ein Ventil findet, wo einfach komplett akzeptiert ist und wo fast niemand hinterfragt. Oder?
Ja. Ja, das würde ich unterschreiben. Also es ist sogar so, dass wenn man eingeladen ist, du nimmst jetzt den Grillfestabend, es sind ganz viele verschiedene Leute dort, und man sagt, danke, für mich kein Alkohol. Ja. Ah, bist du schwanger?
Ja, oder genau.
Hast du ein Problem mit Alkohol?
Ja.
Ah, sorry, aber ist es okay, wenn ich trinke? Oder? Also du musst dich rechtfertigen, wenn du nicht trinkst, und du musst dich nicht rechtfertigen, wenn du viel zu viel trinkst.
Hey, und Sibyl, du sagst mit dem Schwanger, oder? Ich kenne Jungs, die extra sich als Fahrer zur Verfügung stellen, damit sie das Thema nicht haben.
Ja, oder das. Also ich fahre halt.
Ja, dann ist einfach,
aber es ist doch verrückt, dass du musst erklären, warum du nicht trinkst. Also du hast auch das Gefühl, wenn du selber sagst, nein, ist gut für mich lieber kein Alkohol, dann hast du sofort das Gefühl, du müsstest eine Erklärung hinterher schieben, warum nicht. Und eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Eigentlich müsste, wenn schon, ich finde gar niemand muss sich rechtfertigen, aber wenn schon, müsste man sich rechtfertigen, warum man jetzt auch noch die zweite Flasche öffnet. Oder? Also das ist klar. Ich meine, das wäre ein abendfüllendes Thema, dass sicher der Alkoholkonsum, der gesellschaftlich akzeptiert ist, in verschiedenster Hinsicht für das Zusammenleben und für den Gesundheitszustand von vielen Menschen nicht zuträglich ist. Das ist völlig, völlig klar.
Ja, und es ist halt so das billige Ding, das irgendwie jeder bekommt und wo man, glaube ich, nicht würde mit Völlerei assoziieren. Aber dort, finde ich, hätte das Konzept von Völlerei noch einen echten Punkt. Weil es nämlich nicht mehr das ist, dass man etwas genießt, nicht mehr das ist, dass man sich irgendwie etwas gönnen oder so, sondern so etwas ist, wo wie eine Eigendynamik annimmt und irgendwie Macht bekommt über einen, wie man es vielleicht gar nicht möchte.
Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich in dem Völlerei-Thema drin. Also Völlerei hat doch damit zu tun, dass ich dem, was ich konsumiere, ausgeliefert bin. Dass ich nicht mehr darüber bestimme, wie viel ich zu mir nehme. Und das kann selbstverständlich das Essen sein, das kann Trinken sein, das kann aber sogar auch, sage ich jetzt, der Konsum von Medien sein. Also das kann auch sein, wenn es mir nicht mehr gelingt, mein Videospiel abzustellen, sondern ich wirklich das Gefühl habe, ich muss jetzt weiter und so. Also ich glaube, das können wir recht weit fassen. Und dass da die Tugend vom Masshalten bedeutet, Masshalten heisst, ich habe noch Zügel im Griff. Ich
also eigentlich eine Freiheit, die man noch hat, oder?
Genau. Ich bin noch so, wie soll ich sagen, ich bestimme, wie viel ich konsumiere und nicht der Konsum bestimmt mich. Und ich glaube, das wünsche ich uns allen in jedem Bereich. Und da denke ich auch, hat die Tugend sehr viel, sehr bedenkenswert.
Da kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich glaube tatsächlich, dass wir halt heute viel von dem würde so im Bereich von krank und gesund oder von pathologisch oder nicht pathologisch einordnen, aber dass es tatsächlich etwas ist, das ganz, ganz viel mit Freiheit zu tun hat, die wir haben. Sibyl, nächstes Mal haben wir eine ganz, ganz heikle Todsünde, die wir besprechen. Es geht um Zorn.
Genau.
Und ich bin gespannt darauf, was du dort zu erzählen hast. Ich habe dich, glaube ich, noch nie so richtig zornig erlebt. Sondern eher, dass du erzählt hast von Sachen, die dich zornig gemacht haben.
Ich kann aber sehr zornig werden.
Du kannst sehr zornig werden.
Okay. Ich kann sehr zornig werden, aber ja.
Also wenn der Zibil hören fauchen, dann müsst ihr in zwei Wochen wieder dabei sein.
Also es ist genau, weißt du, da können wir vielleicht schon einen kleinen Teaser machen. Die Frage ist, zornig werden, denke ich, tun wir alle. Die Frage ist ja, wie erlaubt man sich dem auch, den Zorn zum Ausdruck zu bringen oder eben auch nicht? Oder was ist da auch gesellschaftlich akzeptiert?
Und genau, wem erlaubt die Gesellschaft, wie zornig zu werden?
Genau,
das ist
wenn,
auch noch spannend.
Der Zorn erlaubt und wem nicht?
Ja.
Das alles zusammen nächstes Mal. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Wünschen euch zwei wunderbare, hoffentlich sehr sommerliche Wochen, wo ihr all das dürft konsumieren, was euch Freude macht und immer dabei spürt, ihr bestimmt, wie viel und was. Ja, habt's gut und
ciao zusammen.
Tschüss miteinander.